Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Money Train Podcasts. Und heute geht es nicht um Züge, wie Money Train vielleicht vermuten lassen würde, sondern es geht um Autos. Und zwar um die Autobranche weltweit, aber insbesondere auch die in Deutschland. Und wenn wir auf Deutschland und Autos blicken, dann gibt es eine sehr, sehr lange Geschichte. Also ich glaube, es sind hunderttausende Menschen, die in der Autobranche arbeiten. Es gibt wahrscheinlich Millionen von Autos, die Jahr für Jahr hier produziert werden. Wichtiges Exportgut und. Aber die Branche ist im Umbruch und genau darüber möchte ich sprechen. Und zwar mit Jochen Kauper. Er ist bei mir. Hallo Jochen.
Hallo Nadine.
Du bist Redakteur bei Der Aktionär und wir blicken auf die Autobranche insbesondere.
Sehr schön. Ich
dachte, du schreibst viel darüber, du erzählst viel darüber. Warum nicht auch darüber sprechen, während die Kameras oder zumindest die Mikrofone laufen?
Du hast vergessen, wir probieren auch viel aus. So ist es nicht.
Ja. Meinst du verschiedene Autos oder allgemein thematisch?
Nein, beides. Wir versuchen natürlich immer so viele Autos wie möglich auch zu testen und Probe zu fahren. Wir wollen ja schließlich wissen, wovon wir sprechen.
Dann bin ich mal gespannt, was du zu erzählen hast. Wir werden natürlich auf einige Automarken jetzt noch eingehen. Du wirst über verschiedene Autos auf jeden Fall berichten können. Aber ich habe jetzt immer erzählt, Autobranche im Umbruch. Ich rede jetzt hier von Elektromobilität, Trend. Ich rede hier von zunehmender Konkurrenz aus China etc. Es ist ganz schön viel im Umbruch, was es angeht. Deswegen erzähl mir doch mal ganz kurz, wenn wir speziell auf die deutsche Autobranche, auf die deutschen Autobauer jetzt erstmal eingehen. Wie ist es da um den Stern am Autohimmel bestellt?
Der Stern, sprichst du jetzt speziell auf Mercedes oder alle?
Es war tatsächlich allgemein, ganz allgemein. Okay. Das sagt man doch so, oder? Der Stern am Autohimmel, sagt man das so?
Ja, können wir, glaube ich, so formulieren.
Wir reden jetzt ganz allgemein, wie ist es um die Autobranche in Deutschland aus deiner Sicht bestellt?
Mit der Formulierung sind wir auf jeden Fall
ganz
safe.
Ganz seriös, ganz
ja,
safe,
ja.
Okay.
Wenn du, ja, nochmal auf den Stern zu kommen, der ist längst verglüht, würde ich fast sagen.
Redest du jetzt von allem oder von
allen? Ja, von allen. Man kann das sicherlich ein bisschen aufteilen. Und letztendlich muss man aber auch festhalten, um es wirklich mal kurz zu fassen, weil du ja auch gesagt hast, ja, so viel Zeit haben wir eigentlich nicht. Ja, wir können keine Stunde irgendwie investieren heute.
Das wird ein bisschen knackig werden, diese Sendung.
Das wird also schwierig. Aber letztendlich ist es so, China hat damals den Zwing zur Elektromobilität erkannt, hat massiv in die Elektromobilität, in neue Fertigungsweisen, neue Batterietechnologie investiert, auch mit massiven Subventionen von der Regierung. Deutschland hat den ganzen Trend verpennt. Letztendlich haben sie sich auf ihrer Cashcow ausgeruht, haben gesagt, hey, der Verbrennungsmotor, der liefert uns so knackige Supermargen, unser Produkt ist doch toll. Und von heute auf morgen wird dieses Produkt mit Sicherheit niemand wegdisruptieren. Also wird es keine neuen Produkte geben. Aber letztendlich siehst du einen Prozess, der sich mehr und mehr fortsetzt. In China sind die Zulassungszahlen von Elektroautos, bedeutet also reinen Elektroautos und Hybridmodellen bei around about 50% Verbrenner und Elektroautos. Man, es ist schon krass. Und in Deutschland siehst du mittlerweile auch den Trend, mehr und mehr zum Elektroauto hingehen. Letztendlich festhalten kann man, Deutschland hat den Trend verpennt und im Prinzip auch bewusst sehr lange am Verbrennungsmotor festgehalten.
Also würdest du sagen, dass quasi die aktuelle, ich nenne es jetzt einfach Krise, wenn man so nennen mag, der deutschen Autobauer hausgemacht ist?
Absolut.
Oder einfach auch vielleicht auch eine Folge des ja vielleicht doch brutal härter werdenden internationalen Weltmarkts?
Ja, es ist eine Folge von allem im Prinzip. Man muss ja fairerweise dazu sagen, in einer gewissen Art und Weise war Deutschland und Volkswagen letztendlich auch dafür selber verantwortlich, dass diese ganze Krise überhaupt, dass dieser ganze Umbruch letztendlich stattgefunden hat mit dem Abgasskandal. Und damals ging sie auch eigentlich auch los, okay, jetzt müssen wir neue Technologien her und bla bla. Aber nochmal, China hat erkannt, dass es Zeit ist, auf neue Technologien zu setzen. Es ist ja nicht nur so, dass sie auf Elektromobilität setzen. Es geht Wind, Solar. Viele vergessen, glaube ich, immer, dass China hier echt Vorreiter ist und letztendlich sich mehr und mehr umstellt, auch von den Ressourcen her, von Öl und Gas beispielsweise auf Solar, Wind und letztendlich Elektromobilität. Und der Trend geht jetzt einfach auch in andere Länder. Die chinesischen Produkte kommen, weil sie ein klassisches und hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Und was die deutschen Automobilhersteller angeht, jetzt hecheln sie einfach hinterher und müssen zusehen, dass sie den Anschluss nicht verpassen. Aber nochmal, also ist ja nicht so, dass ich sage, Menschenskinder, die deutschen Produkte sind schlecht und ich finde die deutschen Automobilhersteller schlecht. Ganz im Gegenteil, wir haben uns schon öfters mal drüber unterhalten, ich bin ja VW und Audi-Kind, ja, mein Dad hat früher Autos verkauft, über 30 Jahre, also ich bin mit Produkten ja groß geworden und sage, es wäre schade, wenn die Herren den Anschluss wirklich nicht schaffen würden.
Deswegen blicken wir jetzt dann gleich auf verschiedene Autobauer. Pro, Contra, Herausforderungen, Chancen, die du siehst. Jetzt noch mal ganz kurz, haben denn PS, deswegen kam mir dieser Gedanke, aufs richtige Pferd gesetzt, wenn man besonders den Fokus als Autobau auf Elektromobilität gesetzt hat, jetzt gerade auch mit gestiegenen Energiepreise?
Sprichst du jetzt speziell auf die Deutschen an?
Allgemein. Ist das so quasi das Gewinnerteam, sage ich jetzt mal aus deiner Sicht, automatisch?
Die Zukunft auf jeden Fall. Ich meine, wenn du die ganzen chinesischen Automobilhersteller ansiehst, die fokussieren sich zu 100% auf Elektroautos und Hybridmodelle. Ob es jetzt BYD ist, ob es XPeng ist, Xiaomi, NIO, Li Auto, die haben Produktmix, größtenteils reine Elektroautos und dann haben sie Anteil Hybridmodelle, Range Extender. Die wissen letztendlich, was die Konsumenten wollen und richten letztendlich auch ihr Produktportfolio genau daraus. Und in Deutschland ist es jetzt auch so, dass das peu à peu die deutschen Hersteller sich jetzt auch bewegen und sagen, okay, wir müssen was tun, wir wissen, dass wir was tun müssen. VW ist jetzt drauf und dran, in China, für China zu produzieren, so heißt es so schön. BMW mit neuen Modellen und Mercedes kommt jetzt auch wieder mit neuen Produkten. Also sie wissen, dass der Trend dahin geht und letztendlich wollen sie natürlich, speziell die deutschen Automobilhersteller, diesen Swing so langsam wie möglich schaffen, weil die Elektroautos im Moment einfach noch viel zu geringe Margen liefern.
Mhm. Du hast jetzt gerade schon gesagt, VW will in China für China produzieren. Das heißt, man setzt sich bewusst dort das Thema auf den speziell sich anzupassen auf den chinesischen Markt?
Ja, müssen sie. Der chinesische Markt war lange Zeit der Gewinnbringer, die Cash-Cow für Volkswagen.
Die haben was Exporte wahrscheinlich angeht, Absatzmarkt etc.
Der größte Absatzmarkt schlechthin, die haben Geld verdient, noch und nöcher Milliarden und die Gewinne haben sich, glaube ich, jetzt in den letzten 4 oder 5 Jahren mehr als halbiert. Die Zulassungszahlen, Verkaufszahlen sind im freien Fall und das müssen sie jetzt erstmal stoppen letztendlich. Können sie mit den chinesischen Herstellern nicht mithalten, was Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft, Software, Infotainment. Auch die Leistungsfähigkeit der Elektroautos, Design ist ja auch immer so ein Thema, wo ich sage, mit Kinder, guck dir mal die Modelle von VW an, also ein ID3 finde ich ja noch akzeptabel, eigentlich auch ganz schön, ja, ID4, ID5, sag ich, um Gottes Willen, was haben sie denn da gemacht? Und die Modelle, die sie jetzt in China produziert, unter anderem mit XPeng zusammen, die Unix-Reihe, jetzt der 08 ist, glaube ich, das erste gemeinsame Produkt. Ja, es sind nett, aber es ist jetzt für mich auch kein Game Changer. Aber sie haben erkannt, dass sie vor allem in China produzieren müssen und die Technologie in China entwickeln müssen. Hier geht es ja in erster Linie auch um Software und Infotainment. Und sie wissen, dass einfach die Musik in China spielt, dass hier die neuen Technologien entstehen, ausgerollt werden, so schnell wie möglich. Und hier müssen sie jetzt zusehen, dass sie einfach den Absatzverfall so schnell wie möglich stoppen. Früher war es bei VW so, hast du in einem neuen Land neue Werke aufgebaut, hast neue Modelle produziert und sind die Verkaufszahlen gestiegen. Mann, das ist vorbei.
Jetzt hast du vom Absatzmarkt China gesprochen, jetzt blicken wir mal Absatzmarkt Europa, Deutschland. Was ist da dein Gamechanger aus deiner Sicht? Ist es wirklich ein günstiges Elektroauto? Wäre das vielleicht eine Option? VW plant ja der auch.
Ja, die haben jetzt den ID Polo gebracht. Ich glaube, der Einstiegspreis liegt schon so bei roundabout, also jetzt wirklich nicht festnageln, ich glaube so bei 25.000 Euro. Aber du bist erstmal bei der Standardversion mit einem gewissen Upgrades bist du wahrscheinlich auch bald bei 30.000, sage ich ja. Das ist für mich jetzt für Volkswagen jetzt nicht unbedingt Game Changer. Da sind jetzt Hersteller wie Renault weitaus besser positioniert mit ihren günstigen Autos. Ich glaube, Honda hat sogar auch ein günstiges Elektroauto. Und dass der Volkswagen nicht schneller ist, das finde ich relativ schade, weil natürlich ist es auch so eine Art, ich möchte nicht sagen Game Changer, aber es ist einfach mal wichtig, dass sich jeder auch Elektromobilität leisten kann. Wenn du ein ID3 ansiehst, hier beginnt glaube ich auch bei 30.000, bist du schnell bei 40.000. Letztendlich bezahlbare Elektroautos zu produzieren, mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, Software, Infotainment, einfach auch um Kunden orientiert, nicht einfach so reingepackt, wo du sagst, okay, hier nimm, einigermaßen zusammengeschustertes Produkt, es muss schon auch passen.
Welche Chancen siehst du für VW?
Oh, ich hoffe, dass es alles hinbekommen. Ja. Mhm. Hier müssen wir vielleicht auch bisschen weiterblicken. Also die Geschichte in China, jetzt die ganze Technologie dort zu entwickeln, das macht schon alles Sinn. Die Kooperation mit Rivian haben sich auch weitaus mehr versprochen, dann die Technologie von Rivian, vor allem die Software, auch auf dem europäischen Markt mit einzubauen in die Autos. Das funktioniert, glaube ich, nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben. Jetzt sind Werke geschlossen worden, Kapazitäten runtergefahren. Puh, also da gibt es schon noch jede Menge zu tun. Und also Oliver Blume, der Vorstand, ist sicherlich nicht zu beneiden. Ja, wird man sehen. Problem ist natürlich, dass die Konkurrenz jetzt auch in Europa immer größer wird, weil die chinesischen Hersteller, sei es jetzt in Form von BYD, Xiaopeng, Xiaomi, kommt jetzt 2027. Die Konkurrenz wird größer und die Konkurrenz ist wirklich bockstark.
Sind wir mal gespannt, wie sich alles weiterentwickelt. Wir blicken später nochmal genauer auf China. Jetzt erstmal zu BMW. Du hast gerade schon vom neuen Vorstand VW gesprochen. Bei BMW hat sich ja auch was getan. Was erwartest du hier?
Ja, er wird letztendlich schon die Strategie von Oliver Zipse weiterführen. Der wird die Produktionsprozesse, weil er kommt ja letztendlich CEO. Her.
Ich glaube, der ist jetzt sogar Mitte Mai oder so.
Jetzt bei der Hauptversammlung.
Genau.
Ist er quasi so jetzt offiziell im Amt und hat das Zepter von Oliver Zipse übernommen. Ja, der wird sicherlich die Produktionsprozesse weiter verbessern, weil da kommt er letztendlich her. War auch unter anderem mit dafür verantwortlich, dass die Modelle der neuen Klasse jetzt ausgerollt werden.
Große also, Hoffnung darauf ja, natürlich, auf die Modelle der neuen
absolut.
Klasse.
Absolut. Wenn man sich den iX3 anschaut, da scheinen sich auch die Geister ab. Manche sagen, wir finden sie ziemlich cool, andere sagen, um Gottes Willen. Ich finde schon ziemlich cool, ich finde gelungen. Da haben sich von BMW was getraut. Auch der neue i3, der kommt, das finde ich einfach futuristisch und die haben da wirklich einen Riesensprung gemacht, was die Batteriekosten, Entwicklungskosten, Ladedauer, Softwarepakete, viele sagen, da sind sie auf Augenhöhe mit den chinesischen Automobilherstellern. Ich selber muss fairerweise dazu sagen, den iX3 sind wir noch nicht gefahren, wollen wir aber nächste Woche unbedingt machen, dass wir uns mal einen besseren Eindruck von der ganzen Kiste bekommen. Finde ich schon wichtig. Hat sehr viele Vorbestellungen jetzt auch in Deutschland, in Europa. Also scheint das Modell wirklich gut anzukommen.
Also, letztendlich. Also Marktanteile zu halten, Marktanteilsverlust zu minimieren. Kannst du dir das vorstellen damit?
Ja, in Europa haben sie ja schon gute Karten weiterhin, auch im Premium-Bereich eine sehr gute Rolle zu spielen. Und BMW ist, jetzt wenn ich es mit Mercedes beispielsweise vergleiche, was die Margen betrifft, ja noch richtig gut unterwegs. Hier wird auch natürlich die Nagelprobe sein. China, hier gilt es auch für BMW noch weitaus, beziehungsweise weitaus, ist im Premium-Segment genauso wie bei Massenhersteller VW, hat auch BMW ja massiv verloren an Marktanteil und Zulassungszahlen. Und hier gilt es ja auch, diesen jetzt zu stoppen. Und viele hoffen natürlich jetzt auch auf die neue Klasse, auf den X3. Aber hier wird es natürlich auch entscheidend sein, mit welchem Preis gehen sie jetzt in den chinesischen Markt. Weil hier, wir haben es gerade schon mal angesprochen, die Konkurrenz ist wirklich, wirklich stark. Und hier musst du auch mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis erstmal bei den chinesischen Konsumenten wieder punkten.
Jetzt bin ich gespannt, was du erzählen wirst, wenn du da mal Probe gefahren bist. Ich hätte auch. Ich das gewusst, dann hätten wir den Talk vielleicht eine Woche später machen können. grundsätzlich, Mercedes-Benz hast du jetzt ja auch schon angeschnitten. Wie ist die denn da? Jetzt können wir auf den Stern gehen. Wie siehst du denn da den Stern?
Boah, ist wirklich schwierig. Ich weiß, es gibt wahnsinnig viele Fans von Automobilaktien da draußen. Mit Sicherheit auch unheimlich viele Fans von Mercedes. Viele sagen ja auch, oh, könnte ich eine Aktie von Mercedes-Benz kaufen, allein wegen der Dividende. Ich sage, ja, bitte nicht. Ja. Mal Automobilwerte, das sind ja keine Dividendenwerte. Mercedes, was mich ein bisschen stört an der ganzen Geschichte, ist die Tatsache, dass jetzt Ola Källenius wahnsinnig viel Strategiewechsel jetzt vollzogen hat. Also es gab ja die Luxus-Only, dann gab es die Elektro-Offensive, also nur noch Elektrik pur oder dann oder Elektrik-Only, Luxus pur. Und jetzt sind sie wieder davon abgerückt, sagen sie, oh ja, jetzt müssen wir wieder mehr Verbrenner bauen, ja, und die Elektrovarianten nur so peu à peu wieder in den Markt schieben. Puh, also muss ich mich schon
erzählen, ja, aufs richtige Pferd setzen, mein ja. Elektroauto, haben wir gerade drüber gesprochen.
Ja, ist natürlich Ich weiß, dass es ein schmaler Grat ist, natürlich auch, ich möchte nicht in der Haut vom CEO stecken. Ja, wir sitzen hier und quatschen schön über die CEOs und was sie machen sollten und was sie für Fehler gemacht haben. Das ist natürlich einfach, ja. Das muss man ja auch dazu sagen.
Im vergangenen Podcast haben wir das doch damit verglichen mit irgendwie Bundestrainer von der Seitenlinie, so wie jeder quasi denkt von zu Hause, vom
so
Sofa.
Ungefähr, ja.
So ungefähr fühlt sich's an, nur
dass wir in der Kneipe treffen sie sich alle wieder und fallen über den Bundestrainer her, ja, der diesen und jenen aufstellen können, ja. Also,
stimmt, gerade.
Und wir könnten sagen, ja, also Kalenius, der hätte doch auf ein anderes Pferd setzen oder hätte doch viel länger die Verbrenner fördern müssen und bla bla. Das ist einfach so easy. Ja. Also wir würden sicherlich nicht tauschen wollen, also Hut ab. Vor allem CEO ist in der Automobilbranche. Allergrößten Respekt, aber ja, Mercedes hat es jetzt schon wirklich nicht leicht. Ja. Jetzt müssen sie wieder gucken mit Produktoffensive, kommen jetzt die ersten Modelle, zweites Halbjahr 26. Neue Elektromodelle, CLA oder in der C-Klasse, dann G-Klasse, neue S-Klasse. Und hier hoffen sie sich noch auch, natürlich auch wieder neue Impulse für Absatz und auch für Marge. Aber das wird natürlich schon dauern, bis das alles auch ergebniswirksam wird. Ich denke, es wird nicht vor 2027. Und mal hier brauchst du natürlich jetzt auch mal wieder positives Feedback. Auch du brauchst neue Impulse fürs Unternehmen, für die Aktie. Sehe ich jetzt bei Mercedes jetzt nicht unbedingt.
Ja. Also Optimismus?
Boah, hält sich jetzt hier bei Mercedes in Grenzen.
Aber gut, wir wissen alles nicht. Das kann sich ganz viel jederzeit verändern. Und jetzt blicken wir auf Porsche. Weg von Mercedes hin zu Porsche. Ich glaube, es wurden jetzt die Zahlen fürs erste Quartal veröffentlicht. 15% Absatzrückgang, wenn ich das richtig habe. 15% weniger Fahrzeuge verkauft, so ist es. Ja, wie schätzt du denn Porsche ein? Und wo ist insbesondere der Rückgang zu sehen? Ich glaube, das ist hauptsächlich Nordamerika und China der Raum.
China ist das große Problemkind für Porsche.
Stimmt, China haben wir gerade schon gesprochen.
Letztendlich, wenn du den Markt in China für Luxusfahrzeuge ansiehst, da sagst du, wenn du jetzt, nehmen wir nochmal an, Xiaomi, die einzelnen Produkte hernimmst, dann sagst du, der SU7 beispielsweise oder der YU7, mit welchen Preisen die jetzt hier in den Markt gehen und was diese Autos letztendlich alles zu bieten haben. Ja, du steigst ein und dein Handy, die ganzen Apps, letztendlich wird die Software komplett gespiegelt und dann steigst du mit einem Porsche ein und sagst so, du bist ja quasi, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, das muss man fairerweise schon dazu sagen. Ja, da sind wir hier quasi noch im Mittelalter und die chinesischen Hersteller mit ihren in Anführungsstrichen Luxus- oder Premium-Karossen. Mhm. Allein von der Ausstattung. Preislich sind sie da weit unter den deutschen Herstellern und haben aber Luxusausstattung. Aber die fahren ja in der Zukunft, ja, wohingegen deutsche Luxushersteller wirklich noch wahnsinnig viel Boden gut machen müssen. Und da frage ich mich schon, wie Porsche das in China schaffen will. Und die setzen ja weiterhin darauf, die Autos teuer zu verkaufen, verzichten also auf Rabatte und sagen, hey, da gehen wir nicht mit. Okay, verstehe ich natürlich auch. Aber letztendlich geht es ja auch darum, die Autos irgendwie nochmal an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und das ist in China das große Problem. Deswegen haben wir weiterhin Absatzrückgänge, die sich im Bereich von 20 bis 25, 27% jetzt befinden. Das ist schon krass, muss man wirklich sagen. Und ich persönlich sehe jetzt nicht, wie sie diesen Verfall jetzt in China stoppen wollen. Auch jetzt mit den neuen Modellen bin ich jetzt mal gespannt. Gibt es ja jetzt die Konzentration auf den elektrischen Cayenne. Der E-Macan ist ganz nett. Aber auch hier muss man fairerweise dazu sagen, die Margen im Bereich der Elektrofahrzeuge sind halt weitaus geringer als die Verbrenner. Verbrenner geht nach wie vor die 911er-Klasse wie verrückt. Das ist echt
ist ja auch ein Klassiker,
absolut,
oder? Ja, 911, ich glaube 60 Jahre die Baureihe ungefähr gibt es schon.
Nicht, schon
also auf jeden Fall Jahrzehnte. Jetzt nicht festnageln auf 60 Jahre, aber auf jeden Fall.
Der hat natürlich schon Stil. Aber Porsche geht natürlich alles um die Neuausrichtung, Neuorientierung jetzt im Jahr 2026, neuen CEO Michael Leiters. Also der hat wirklich viele Baustellen vor der Brust, aber da bin ich jetzt mal gespannt, wie er damit umgehen wird. Und wenn wir rein die Kursentwicklung mal anschauen, der einzelnen Aktien im Automobilsektor, ob es jetzt VW, Mercedes, BMW, die sehen ja alle nicht besonders gut aus. Und Porsche, die hat jetzt wahrscheinlich jeder abgeschrieben, da überhaupt keine mehr auf der Rechnung. Aber es ist die einzige Aktie, die sich in den letzten Tagen oder vielleicht auch zwei Wochen vor den Tiefständen mal gelöst hat und sieht rein aus technischer Sicht eigentlich ganz okay aus, würde ich sagen, Menschenskinder. Also wenn jemand sagen würde, du müsstest jetzt unbedingt für eine entscheiden, wo ich sage, naja, auf Porsche gibt wahrscheinlich niemand mehr einen Pfifferling. Aber das Papier sieht ganz, also die Aktie sieht ganz, ganz gut aus, rein was die Technik betrifft. Und vielleicht sind es mal Vorboten, Analysten haben alle die Kursziele gesenkt. Also jeder ist negativ, jeder ist pessimistisch. Und vielleicht ist das mal der richtige Zeitpunkt. Oh, ist schwierig, war schon lange bei Porsche-Fan. Also, weil die Autos eigentlich schon cool sind, aber das ist natürlich auch echt ziemlich schwerer Prozess, den die ganze Firma und der neue Vorstand jetzt noch zu gehen hat. Und letztendlich muss man auch sagen, neue Impulse wird es vielleicht hier auch erst geben. Capital Markets Day irgendwann im Herbst, Datum steht noch nicht fest und da kann man vielleicht mehr von der Strategie dann letztendlich noch festzuhören.
Jetzt haben wir ganz viel über den Absatzmarkt in China gesprochen, aber auch über chinesische Autobauer. Blicken wir doch auf die mal ganz kurz. Xiaomi, BYD, wie sieht's denn da erstmal aus? Wird die Konkurrenz für europäische, für deutsche Autobauer immer größer?
Ist schon groß genug, glaube ich. Wenn es jetzt noch größer werden würde, würde ich sagen, um Gottes Willen, nicht noch mehr, bitte. Du hast ja auch andere Hersteller, die kommen ja Winfast, du hast Tok aus der Türkei, sage ich, wow.
Ich glaube, die hast du auch schon mal erwähnt.
Ja, letztendlich ist es ja so, du hast die Möglichkeit.
Aber noch nicht börsennotiert oder ich weiß nicht inwieweit.
Winfast schon, aber letztendlich ist es ja wirklich so, dass du mit einem Elektromotor mit Bauteilen 200 Teile inklusive Batterie und Verbrennermotor über 1600 Teile, ich meine, da hast du natürlich schon ziemlich easy, in Anführungsstrichen, die Möglichkeit, ein neues Startup zu gründen und sagen, komm, ich versuche jetzt mal was. Aber speziell ist die chinesischen Automobilhersteller, wie lange haben wir noch genug Zeit? Eine Stunde?
Ich gucke schon, ich habe leider keine Armbanduhr.
Ja. Also wie bei dir, der hat im Moment schon auch zu kämpfen. Durch die Tatsache, dass die chinesische Regierung natürlich wahnsinnig viel Geld in die Elektromobilität gepumpt hat, hast du massiv viele Startups, die sich in dem Bereich positionieren. Es waren über 500. Jetzt sondiert sich der Markt. Du hast vielleicht noch 100 Hersteller im E-Mobility-Segment und 12 bis 15, wo du sagst, die sind jetzt richtig gut oder jeder kennt die Brands. Und BYD ist sicherlich hier mit dem Marktanteil in China, glaube ich, vor 21% immer noch die Nummer 1. Aber die haben natürlich im Moment auch zu kämpfen, weil jetzt vor wenigen Tagen Bloomberg auch berichtet hat, die Rabatte in China jetzt nochmal im April 10%, das ist jetzt schon echt eine Hausnummer. Und das ist der Verdrängungswettbewerb und die Rabattschlacht wirklich bretthart. Die Regierung hat auch die Subventionen für den Markt gestrichen und jeder ist hier am Battlen, einfach die Marktanteile zu halten, die Autos zu verkaufen. Und natürlich steigen auch jetzt irgendwo immer die Kosten, Materialkosten höher, Fahrassistenzsysteme werden einfach mit reingepackt ohne Aufpreise. Das ist schon wirklich hart im Moment und da hat auch die Aktie jetzt beispielsweise von BYD drunter zu leiden. Und die versuchen es natürlich jetzt auch mit der Expansion, jetzt mit den Auslandsmärkten jetzt mehr zu machen.
Interessanter beispielsweise.
Ja, ist der Schlüsselmarkt für Europa. Natürlich haben sie jetzt gesagt, hey, statt 1,3 Millionen wollen wir 1,5 Millionen im Ausland verkaufen oder werden wir. Das ist schon mal ein Signal in die richtige Richtung, weil im Ausland verkaufen sie mehr Autos, das bedeutet dann auch höhere Margen. Und in China bröckeln die Margen, wenn sie da überhaupt noch Geld verdienen. Und das gilt es einfach weiter voranzutreiben, im Ausland die Autos zu verkaufen. Und letztendlich muss man schon sagen, die Produkte sind richtig gut. Und was Preis-Leistung betrifft, sind den deutschen Herstellern sicherlich auch überlegen. Aber nochmal, was die dafür Rabatte geben im Moment, ist schon wirklich krass.
Jetzt haben wir so viel über Elektromobilität gesprochen und haben noch nicht Tesla, glaube ich, noch nicht einmal erwähnt. Ich glaube, das sollten wir spätestens jetzt zum Richtung Ende der Sendung machen. Tesla, fand ich, war bislang immer so der Taktgeber bei Elektromobilität. Ist es dann noch? Aus deiner Sicht?
Schon lange nicht mehr. innerhalb unserer Redaktion, da geht es ja immer auch harte Kämpfe.
Wir haben Diskussion.
Tesla-Fans, ja. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich Tesla jetzt schlecht finde. Man muss schon diese Managementleistung, jetzt echt mal loben, Elon Musk ist schon echt wirklich irre, was der auf die Beine gestellt hat. Er hat eine ganze Branche umgekrempelt, ja, als er damals in seinen Lotus die Batterien reingepackt hat. Dann gab es das Model S. Aber letztendlich musst du schon echt, im Moment, wenn du auf den Parkplatz gehst und schaust dir die Produktpalette an von Tesla, musst du erstmal einen Staub von einzelnen unterwischen. Die Produktpalette ist ja uralt. Und als sie da den Cybertruck gebracht haben, jeder hat gedacht, wow, das ist ja nochmal der Gamechanger schlechthin. Was für ein Teil. Jetzt ist es im Prinzip Ladenhüter, das kauft niemand. Und also rein die Produktpalette, ja, hängt ja alles am Model 3 und Model Y. Hier gibt es immer Facelifts, aber da hauen dich ja auch nicht mehr vom Hocker. Man, sorry, es ist nett, aber du brauchst einfach mal neue Autos, um einfach die Verkaufszahlen auch mal wieder nach oben zu treiben. Aber er findet sich ja immer wieder neu.
Dann kommen viele Themen, die gerade
humanoiden Roboter, ja, den Optimus. Wo ich sage, da ist die Konkurrenz ja auch wirklich extrem stark, wer im Moment alles so an humanoiden Robotern irgendwie rumbastelt. ist irre. Dann sagt der Elon Musk, naja gut, dann probieren wir halt mal ganz was anderes. Jetzt bauen wir die Terafab auf, also neue Chipfabriken, weil die Chips, die heute beispielsweise jeder braucht oder in der Zukunft brauchen wird, die werden nicht mehr ausreichen. Vor allem mit unseren Anführungsstrichen, also für Tesla, die einzelnen Chips, die wir brauchen für die Humanoiden, für FSD, also für autonomes Fahren, für Robotaxis und so weiter, werden nicht mehr ausreichen. Das heißt, wir bauen sie selber. Und solche Terafabs oder zwei will er davon aufbauen, zusammen mit SpaceX, glaube ich. Aber es wird wahnsinnig viel Geld kosten und es wird ja auch nicht von heute auf morgen. Intel hat er sich noch ins Boot geholt. Aber er schafft es ja immer wieder, die Leute anzufixen und sagen, hey, ich habe eine neue Story für euch, bleibt dabei. Und dann sehen viele jetzt in Tesla nicht mehr einen Automobilverkäufer, einen Elektroautobauer, sondern mehr so einen AI-Wert, also für künstliche Intelligenz. Naja, also ich habe da meine Probleme mit. Die Autos sind nett, ja, aber sind jetzt im Vergleich zu den chinesischen Herstellern auch nicht mehr der Burner.
Also einiges im Umbruch. Du hast ganz viele Herausforderungen schon genannt. Wie sieht es denn aus? Denkst du, dass einfach die Autobranche insgesamt gerade im Umbruch ist, eine neue Ära gerade beginnt und dass ja trotzdem es auch noch Chancen gibt?
Ja, ich denke, Chancen gibt es natürlich, absolut. Wir können uns auch beispielsweise mal die Batteriehersteller anschauen, CATL, wenn du siehst, ey, was die hier immer wieder aus dem Boden stampfen. Hier geht ja immer wieder die Entwicklung weiter und sind wir ja lange noch nicht am Ende. Von den Automobilherstellern ist es schon wirklich schwer, wenn sagen wir so, hey, such dir einen Deutschen aus. Ich merke ja Porsche und ich hoffe ja, dass sie den Turnaround, dass das alles wieder hinbekommen. Und ich setze ja auf den neuen CEO, den Michael Leiters.
Es ist viel in Bewegung, das merkt man auf jeden Fall.
Sehr
viel in Bewegung.
Also
es ist einfach ein Rennen um die Marktanteile, absolut, ein Rennen um Elektromobilität, um Software und all die Sachen.
Wenn du das Gesamtpaket bieten kannst, wie das beispielsweise Xiaomi bieten kann, ich finde die Produkte zum Beispiel wirklich klasse und die haben wirklich auch die Möglichkeit, so das Rundum-Wohlfühl-Paket zu liefern. Das heißt, die Kombination aus Software und Hardware, Hardware in Form von Handys, Autos, Software-Paket, HyperOS. Und das könnte echt gut funktionieren. Die Aktie hat es auch wirklich rasiert und Chancen gibt's immer. Ich meine, wenn du einfach mal zurückblickst, ja, früher sind die Pferdekutschen durch die Gegend gefahren, die Autos haben sich so peu à peu so dazwischen geschleppt.
Es gibt immer noch Pferde.
Ja, ich weiß. Und im Moment haben wir genauso Entwicklung. Damals hat ja auch niemand für möglich gehalten, dass irgendwann die Pferdekutschen verschwinden. Vielleicht sagen viele, was ist das für ein idiotischer Vergleich? Aber es ist doch letztendlich so. Der Mensch stellt sich erstmal dagegen, sagt, erstmal keine Veränderung bitte. Aber du musst dich dem Prozess einfach stellen, du musst ihn auch annehmen und dann letztendlich auch Chancen suchen und die erkennen und dann letztendlich in dem Markt wird es gute Chancen geben und kannst du erfolgreich sein.
Vielen Dank für deine Einschätzung, was den Automarkt Deutschlands, weltweit etc. angeht. Deine Gedanken hast du mit uns geteilt. Ich danke dir. Das war Jochen Kauper und Sie sehen oder haben gehört den Money Train Podcast. Vielen Dank für Ihre Zeit.